O Paul Muad'Dib, Mahdi aller Menschen, dein Atem entweicht, erzeugt den Sturm. Lieder des Muad'Dib.
Niemals, sagte Ghanima. Ich bringe ihn schon in unserer Hochzeitsnacht um.
Sie sprach mit einer solch wütenden Sturheit, dass bisher alle Überredungsversuche fehlgeschlagen waren. Aliya und ihre Berater hatten es die halbe Nacht versucht, hielten die Regentschaftsquartiere in einem ruhelosen Zustand besetzt und schickten nach Verstärkung, Nahrung und Getränken. Der gesamte Tempel litt unter den Frustrationen ungetroffener Entscheidungen. Ghanima saß wie gemalt in einem grünen Schmiegesessel ihrer eigenen Räume, einem großen Zimmer, dessen Wände aus imitierten Felsen bestanden, um die Umgebung eines Sieges künstlich hervorzurufen. Die Decke allerdings war aus Imbarkristall und den Boden bedeckten schwarze Kacheln. Die Einrichtung war spartanisch. Ein kleiner Schreibtisch, 5 Schmiegesessel und ein kleiner Divan aus Fremenproduktion, der in einem Alkoven stand. Bekleidet war Ghanima mit einer gelben Robe.
»So frei, dass du über jeden Aspekt deines Lebens entscheiden kannst, bist du auch nicht«, sagte Aliya, möglicherweise zum 100. Mal.
Diese kleine Närrin muss es früher oder später doch einsehen. Sie muss die Verlobung mit Faradin anerkennen. Sie muss. Meinetwegen soll sie ihn anschließend umbringen, aber die Verlobung erforderte eine offene Anerkennung der Fremen.
»Er hat meinen Bruder umgebracht«, sagte Ghanima und stützte sich damit auf ihr Hauptgegenargument. »Jeder Mann weiß das. Die Fremen würden bei jeder Nennung meines Namens ausspucken, wenn ich dazu meine Einwilligung gäbe.«
»Und das ist einer der Gründe, weswegen ich deine Einwilligung haben muss«, dachte Aliya. Sie sagte, »Seine Mutter hat das getan. Er hat sie für diese Tat in die Verbannung geschickt. Was willst du sonst noch von ihm?«
»Sein Blut«, erwiderte Ghanima. »Er ist ein Corino.«
»Er hat seine eigene Mutter angezeigt«, protestierte Aliya.
»Und weswegen solltest du dich wegen der Fremenmeute aufregen? Sie nehmen alles hin, was man ihnen zum Akzeptieren vorlegt.«
»Ghani, der Frieden des Imperiums verlangt einfach...«
»Ich gebe meine Einwilligung nicht«, sagte Ghanima. »Und ohne sie kannst du die Verlobung nicht bekannt geben.«
Irulan, die den Raum gerade betreten hatte, während Ghanima sprach, warf Aliya einen durchdringenden Blick zu und musterte die beiden weiblichen Ratgeber, die neben ihr standen. Sie sah, dass Aliya wütend die Arme hob und sich in einen Ghanima gegenüberstehenden Sessel warf.
»Sprich du mit ihr, Irulan«, sagte sie.
Irulan zog sich einen Schmiegesessel heran und nahm neben Aliya Platz.
»Du bist eine Corino, Irulan«, sagte Ghanima. »Es ist sinnlos, dass du an mir dein Glück versuchst.«
Ghanima stand auf, ging auf den kleinen Divan zu und setzte sich mit gekreuzten Beinen. Sie warf den beiden Frauen einen Blick zu. Irulan stellte sie fest, trug eine schwarze Abba, deren Kapuze zurückgeschlagen war und ihr goldenes Haar freiließ. Es leuchtete unter den Strahlen der sanft scheinenden Globen. Irulan sah Aliya an, stand wieder auf und durchquerte den Raum, um vor Ghanima stehen zu bleiben.
»Ghani, wenn ich der Meinung wäre, dass man auf diese Art Probleme aus der Welt schaffen kann, würde ich ihn selbst töten. Und Faradin ist mein eigenes Fleisch und Blut, wie du freundlicherweise angedeutet hast. Aber du hast Verpflichtungen, die weitaus größer sind als die, die du den Fremen gegenüber zu haben glaubst.«
»Auch wenn es von dir kommt, hört es sich nicht besser an als von meiner liebenswerten Tante«, erwiderte Ghanima. »Das Blut eines Bruders kann man nicht abwaschen. Und es ist wahrscheinlich mehr als nur ein kleiner fremenitischer Aphorismus.«
Irulan presste die Lippen zusammen. Schließlich meinte sie,
»Faradin hält deine Großmutter gefangen. Er hat auch Duncan. Und wenn wir nicht...« »Ich bin nicht zufrieden mit den Geschichten, wie das angeblich alles geschehen ist«, sagte Ghanima und sah an Irulan und Aliya vorbei.
»Duncan starb einmal, um meinen Vater nicht in die Hände seiner Feinde fallen zu lassen. Vielleicht ist der neue Gola-Körper nicht mehr der gleiche wie früher. Duncan hatte den Auftrag, das Leben deiner Großmutter zu beschützen«,
fauchte Aliya und wirbelte mitsamt dem Schmiegesessel herum.
»Ich bin sicher, dass er dem einzigen Weg gefolgt ist, der ihm möglich erschien.«
Und sie dachte,
»Duncan, Duncan, so hättest du es nicht tun sollen.«
Ghanima, die hinter den Worten ihrer Tante eine gewisse Künstlichkeit witterte, starrte Aliya an.
»Du lügst, o Schoß des Himmels! Ich habe von dem Kampf, den du mit meiner Großmutter hattest, gehört. Was ist es, dass du über sie und deinen Duncan zu erzählen fürchtest?«
»Du weißt alles«, sagte Aliya.
Aber sie fühlte die versteckte Anschuldigung hinter Ghanimas Worten. Sie stand auf und meinte,
»Alles, was ich weiß, weißt auch du. und an Irulan gewandt. Bearbeite sie weiter. Sie muss einfach...
Ghanima unterbrach sie mit einem fremenitischen Fluch, der heiser aus ihrer Kehle kam und die Frauen offensichtlich schockierte.
In die plötzliche Stille hinein sagte sie, »Du hältst mich wirklich noch für ein Kind und glaubst, dass man nur den richtigen Ton zu treffen braucht, um mich dahin zu bekommen, wohin du mich haben willst. Denk nach, o himmlische Regentin. Gerade du solltest doch am besten wissen, wie alt ich in Wirklichkeit bin. Ich verlasse mich auf die Erfahrung der Jahre, die in mir sind, nicht auf deine Worte.«
Aliyah unterdrückte eine spontane Antwort und starrte Ghanima an. War auch sie verdammt? Wer war dieses Kind? Erneut begann die Angst vor Ghanima in ihr aufzusteigen. Hatte auch sie einen Kompromiss mit ihrem inneren Leben geschlossen? Sie sagte,
»Es ist an der Zeit, dass du die Gründe anerkennst. Es ist höchstens an der Zeit, Faradens Blut an meinem Messer zu sehen«, sagte Ghanima. »Verlass dich darauf! Sobald man mich mit ihm allein ließe, würde einer von uns beiden sein Leben verlieren.«
»Glaubst du, dass du deinen Bruder mehr liebtest als ich?« verlangte Irulan zu wissen.
»Du benimmst dich wie eine Närrin. Ich war für ihn ebenso eine Mutter wie für dich. Du hast ihn nicht richtig kennengelernt«, sagte Ghanima. »Ihr alle, mit der gelegentlichen Ausnahme meiner heißgeliebten Tante, habt in uns immer nur Kinder gesehen. Ihr seid die Narren, und das weiß Aliyah genau. Schau dir nur an, wie sie flieht vor...«
»Ich fliehe vor nichts«, sagte Aliyah,
wandte Ghanima und Irulan den Rücken zu und schaute auf die beiden Amazonen, die so taten, als bekämen sie keines der gewechselten Worte mit. Was sie anging, so hatten sie Ghanima aufgegeben. Vielleicht sympathisierten sie sogar mit ihr. Wütend befahl Aliyah, ihnen den Raum zu verlassen. Als sie gingen, wirkten ihre Gesichter erleichtert.
»Du fliehst«,
wiederholte Ghanima.
»Ich habe mir eine Lebensart ausgesucht, die zu mir passt«,
sagte Aliyah und drehte sich um, um Ghanima anzustarren, die noch immer mit gekreuzten Beinen dasaß. War es möglich, dass auch sie den inneren Kompromiss eingegangen war? Aliyah versuchte in Ghanimas Gesicht Anzeichen zu erkennen, die darauf hindeuteten, aber sie sah nichts. Und sie fragte sich, »Weiß sie, was mit mir los ist? Aber woran sollte sie es erkennen?«
»Du fürchtest dich davor, lediglich ein Sprungbrett für die anderen zu sein«, sagte Ghanima. »Aber wir sind die Vorgeborenen, und wir wissen das. Du wirst zu ihrem Sprungbrett werden, bewusst oder unbewusst. Du bist nicht in der Lage, sie zurückzuhalten.«
Und sie dachte, »Ja, ich weiß, dass du verdammt bist. Vielleicht wird es mir nicht anders ergehen, aber jetzt ist es mir noch möglich, Mitleid zu empfinden und dich zu bedauern.«